Aber so richtig mit Mikrofon ist schon geil. Klingt besser auf jeden Fall.
Hörst du uns gut so? Also kann ich so sitzen bleiben? Ist das so okay?
Ich reiche das einfach so durch.
Alles klar.
Hallo, hallo.
So, wir haben gerade ein wundervolles Konzert erlebt.
Dankeschön.
Calling Tommy.
Genau.
Richtig. Call-in Tommy. Entschuldigung. Wollt ihr euch kurz vorstellen?
Gerne. Ja, ich bin Inga und ich bin die Sängerin von unserer lieben Band aus Braunschweig.
Und ich bin André, der Rhythmusgitarrist.
Genau.
Wie man das so schön sagt.
Ganz interessant, weil ich habe, wenn ich das so frei sagen darf, dass ihr habt in, während ihr gespielt habt, gab es doch einen Unterschied zwischen den beiden Gitarren, den ich hören konnte.
Ja.
Und den hatte die Band davor nicht.
Ah, okay.
Okay.
Das fand ich sehr, war mich positiv überrascht.
Danke. Ja, das stimmt. Das ist also Marco hat halt so eine sehr mettlige Gitarre, die er immer spielt. Also es ist so unser Gefühl, unser Empfinden. Und wir spielen da halt, oder er und André spielen, glaube ich, zumindest hört sich das für mich auch immer so an, sehr mit diesen zweigestimmten Sachen und so. Dass das auch immer wie so ein Chor klingt, das finde ich auch immer.
Ja, wir haben halt natürlich diese zweistimmigen Teile, aber grundsätzlich ist es halt auch einfach immer gut aufgeteilt. Deswegen ist vielleicht dieser Unterschied zu hören, dass ich halt klar die Rhythmusgitarre spiele und Marco spielt dann das Gedudel drumherum, sage ich jetzt einfach mal.
Habt ihr euch das ausgesucht oder ist es einfach so passiert?
Ich glaube, das kommt eher aus der Situation raus, dass ich ein scheiß Leadgitarrist bin.
Ist es wie unterscheiden sich die beiden dann? Also ich habe keine Ahnung davon, muss ich so zugeben. Aber ist es nicht Gitarre spielen, Gitarre spielen?
Naja, irgendwie spielt man natürlich das gleiche Instrument, aber man spielt es halt, wenn man das Rhythmus und Leadgitarre teilt, so dass du quasi, also ich spiele die Akkorde und Marco fiedelt dann sozusagen Melodien halt dann nochmal oben drauf als Akzent.
Ich glaube aber, das hat auch eine, also so, was man halt lieber macht. Ne? Manche Leute sind mehr für so einen fizzligen Kram da und manche Leute halt fürs Grobe. So, ne?
Ja, ist ich ja bin so. Also der Mann fürs Grobe.
Ja, also ich kann ja auch so ein bisschen und ich würde, spiele auch eher Power Chords als, gut, das ist jetzt aber liegt auch an ein paar anderen Sachen. Aber ich meine, ich glaube schon, dass ich das auch, dass es mit was dazu mit zu tun hat, genau. Absolut.
Jetzt habt ihr schon mehrmals so ein bisschen Metal mit reingebracht, also so nur drüber gesprochen. Wie würdet ihr denn eure Musik beschreiben? Weil
ja, also ich würde ja sagen, wir machen auf jeden Fall Rockmusik so. Das ist ganz eindeutig, würde ich sagen. Und wir haben da einen gesunden Punk- und Ska-Einfluss und halt das Metalige. Gut, wir machen kein Metal, aber wir haben halt viele Gitarrenparts, die in diese Richtung gehen oder wo es halt ein bisschen härter wird. Und da kommen halt schon so ein paar Anleihen vom Metal halt her. Wobei man sagen muss, es ist eher der Heavy Metal, also das Melodische und nicht irgendwie, keine Ahnung, Metalcore oder sowas. Ja, also ne, das jetzt nicht. Aber im Prinzip geht es am meisten Richtung Rock, Punkrock und mit ordentlichem Ska-Einfluss. Ne? Damit die Leute auch schön ins Tanzen kommen und wir und man auch nicht abschwitzen kann.
Wie habt ihr das empfunden? Es war jetzt, waren zwei Leute, drei Leute, die richtig toll viel getanzt
ja,
haben.
Ja, geil.
Ist es, also, wie ist es normalerweise so? Wo,
ja.
Wie kann man das? Das ist eine doofe Frage.
Das ist, also kommt drauf an, ne? Es gibt Konzerte, da fällt es wirklich schwer, das Publikum zu tanzen zu bringen, aber ich glaube, ich kann mich persönlich an kein Konzert erinnern, wo wir es nicht geschafft haben, dass mindestens eine Person mit am Zappeln war. Oder wo du auf jeden Fall mitbekommst, dass jemand, der hinten steht, grinst und gerne würde, der irgendwie mitzappelt oder den Kopf nickt und so. Ja, und sich aber nicht richtig traut. Und ich versuche es dann ja auch immer mit den Leuten einfach zu spielen, wenn ich das merke, dass da irgendjemand steht, die vielleicht auch mal an die Hand zu nehmen und so. Aber wir sind ja da, auch auf der Bühne, um den Leuten Spaß zu bringen und um die aus dem Tanzen zu bringen. Und eigentlich klappt das auch fast immer. Und wenn es ein unterdrücktes Tanzen ist.
Ja, das Kopfwippen zählt auch als Tanzen.
Genau.
Das ist ganz klar. Du bist noch dazugekommen?
Ja. Genau, Anja. Los. Anja am Schlagzeug.
Wie seid ihr zusammengekommen?
Ja. Eigentlich ist es ziemlich langweilig. Wir haben uns Anja haben wir über eine Internetanzeige kennengelernt.
Ich habe mich auch auf eine Internetanzeige gemeldet.
Genau, und ja. Also grundsätzlich ist das halt entstanden,
bei Parship. Nein, warte, Elite-Partner.
Schleichwerbung, wir werden nicht von Elite-Partner bezahlt. Nein, also grundsätzlich bin ich mit Marco halt in Braunschweig mal zur Schule gegangen und wir haben da unser Abitur nachgeholt so und da habe ich ihn halt kennengelernt und dann haben wir halt irgendwann angefangen zusammen Musik zu machen so, weil ja und dann hat sich das halt irgendwie alles so ergeben und dann sind mehrere Leute dazugekommen, mehrere Leute wieder gegangen und irgendwie hat es sich dann zu der Konstellation, wie wir halt im Moment spielen, dann seit knapp einem Jahr dann ergeben.
Ja. Habt ihr ein richtiges Casting gemacht? Dann habt ihr euch hingesetzt und die Leute euch angeguckt und dann mussten die...
Es war ganz, ganz schlimm. Als ich da angekommen bin, da musste ich erst mal tanzen. Das fand ich ganz merkwürdig, aber ich habe es dann getan. Und Anja saß dann da und meint, am Buzzer. Und sie hat die ganze Zeit so getan, als würde sie drücken und ich hatte total viel Angst. Aber dann am Ende habe ich dann gesungen und dann meint sie, ja, okay, du bist im Record. Und dann war ich so glücklich und Gott sei Dank haben sie es getan.
Ja. Nee, aber haben sich da viele Leute gemeldet oder habt ihr einfach so...
Also fürs Schlagzeug war es ziemlich schwierig und beim Gesang hatten wir ein, zwei Leute vorher noch so, aber es war dann auch irgendwie ziemlich schnell klar, als Anja reinkam, dass sie sozusagen, also dass wir sie gerne am Schlagzeug hätten und bei Inga war es halt irgendwie genauso klar. Also dass nachdem wir sozusagen die erste Probe oder beziehungsweise das erste Mal zusammen gespielt hatten, weil man sich halt auch in Braunschweig, da die Stadt einfach nicht so groß ist, halt auch irgendwie schon kannte. Also ich kannte auf jeden Fall vorher schon Inga von der Bühne, von ihrer vorigen Band. Und Anja hatten wir auch schon gehört, dadurch, dass sie halt bei Black Rosie und Moon Patrol vorher gespielt hat und Inga halt bei Le Band. Und da kannte man einfach die Musik schon. So. Man konnte das schon so ungefähr einordnen, ob das passt oder vielleicht nicht.
Dass wir geil sind.
Ja, man merkt das ja auch, wenn du halt zusammen im Proberaum stehst und dann spielst du halt was und dann ist es eigentlich sofort klar, ob es passt oder nicht. Ne?
Ja. Schon Sachen vorher fertig? Oder seid ihr so ein bisschen ohne alles in die Gesamtkonstellation dann gegangen?
Also in die Gesamtkonstellation sind wir eigentlich mit schon fertigen Songs gegangen halt. Also da waren schon ein paar Sachen, die wir mit der früheren Besetzung halt auch schon live gespielt hatten so. Bloß dann ist das halt Schlagzeug weggebrochen, Gesang weggebrochen und dann musste man das halt einfach irgendwie alles nochmal neu machen und überarbeiten. So, aber ein, zwei Songs spielen wir, glaube ich, noch ungefähr so, wie wir sie auch davor gespielt haben. Bis auf natürlich die Gesangslinie und der Text, der sich dann halt komplett geändert hat einfach im Song.
Wer schreibt denn die Songs?
Also die Musik schreiben, das ist, glaube ich, ziemlich aufgeteilt. Großteil ist von Marco, aber André und Jimmy schreiben auch hin und wieder Songs. Und vieles entsteht halt im Prozess zusammen.
Also, setzt ihr euch einfach hin, fangt an zu spielen und am Ende kommt ein Song raus?
Ja, irgendwer hat halt eine Idee zu Hause, fiemelt sich da was zusammen und bringt sie dann halt mit. Und dann wird daran gearbeitet. Also was mich angeht, Texte und so kann ich nicht einfach mal eben aus dem Stegreif schreiben. Das mache ich dann wirklich zu Hause oder wenn ich unterwegs bin, irgendwie höre mir das dann an, was die gemacht haben und mache dann meinen Kram dann da drauf und bringe das dann auch mit.
Also gibt es die Musik zuerst und dann den Text dazu?
Genau, genau.
Hat sich das so entwickelt oder war das von Anfang an?
Das war von Anfang an für mich klar, weil ja schon ein paar Songs standen und es dann hieß, ja, fühl dich frei damit zu machen, was du möchtest. Und das habe ich dann auch getan und seitdem läuft es eigentlich auch so weiter.
Es hat sich dann halt in diesem Arbeitsprozess halt einfach so rauskristallisiert, dass wir halt so am besten arbeiten können. So, also, dass irgendjemand mit einer Idee kommt, dann wird ein Song draus gemacht und wenn der dann fertig ist, dann schreibt Inga den Text drauf. Und wenn sie dann sagt, so, ja, können wir hier nochmal vielleicht ein bisschen länger spielen und da können wir das noch machen, dann ändert man das halt nochmal. Aber grundsätzlich ist das so die Vorgehensweise. Halt. Ja.
Jetzt ist euer erstes Album draußen.
Yeah.
Ja.
Und One of the Gang!
Wie lange hat es gedauert, bis es fertig war?
Es ging total schnell.
Ja, meinst du?
Naja, wir haben uns halt schon irgendwo einen Zeitplan gesetzt. Ich glaube, wir haben im Oktober oder so ging es dann los, dass wir gesagt haben, jetzt wollen wir mal ein Album machen. Und da stand im Prinzip eigentlich dann der Release-Termin schon mehr oder weniger fest. Also, ja, und dann hatten wir ungefähr ein halbes Jahr Zeit. Also natürlich immer mit der Prämisse, dass wir sagen, okay, wenn wir es jetzt wirklich nicht schaffen, ne, weil einfach zu wenig Zeit ist oder irgendwas nicht klappt oder so, dann kann man es nochmal verschieben. Aber letzten Endes haben wir es dann geschafft. Ja, und das war auch sehr glücklich.
Ja, also es war allerdings, man muss da sagen, weil wir halt schon von Anfang an uns so einen Zeitplan gesetzt haben, waren es sehr intensive Monate auf jeden Fall. Also es war viel, viel Arbeit. Es lief immer so unter einem gewissen Druck. Vielleicht würden wir das nächste Mal uns da ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber insgesamt kann man echt sagen, dass wir sau stolz sind, dass wir das so geschafft haben in der Zeit und unserer Meinung nach auch echt verdammt gut so.
Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe jetzt diese Aussage, dass es Bands gibt, die an Albumproduktionen zerbrechen. Also ganz, ganz ehrlich, es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so konkrete Anzeichen gab, dass wir da jetzt das nicht schaffen oder dass wir daran zerbrechen, aber halt einfach so diese Intention und dieses Arbeitsgefühl zusammen. Ich glaube, es wäre auch nicht so einfach gewesen, wenn wir jetzt halt einfach nur 5 Musiker wären, die sich halt im Proberaum 1-2 Mal die Woche treffen und Musik zusammen machen, sondern wir haben halt auch einfach so miteinander was zu tun und sind sozusagen ein Kreis von Leuten, die halt sowieso miteinander irgendwie rumhängen. So, und sich das halt so entwickelt hat und daraus halt einfach eine gute Arbeitsatmosphäre entstanden ist. So.
Das heißt, die letzten paar Nächte waren besonders interessant.
Ja, auf jeden Fall.
Aufreibend. Also es war wirklich aufreibend. Ich meine, das hat auch was für sich. Man, wenn man halt darauf steht, irgendwie, dass was passiert, dann ist das gut. Ich glaube, wenn jeder von uns einer von diesen absoluten Perfektionisten gewesen wäre, oder es gibt ja Leute, die können damit überhaupt nicht leben, wenn etwas schnell geht und unter Druck dann schnell was zu arbeiten. Und das war halt so. Wir mussten die letzten Tage wirklich sehr intensiv unter Druck arbeiten. Hat sich das aber auch bewiesen, dass wir das können. Und ich glaube, da zeigt sich dann auch, dass es wirklich funktioniert. Wenn du auch in solchen Situationen das irgendwie schaffst, dich da zusammenzureißen und was Gutes rauszumachen, anstatt da auseinanderzugehen irgendwie.
Jetzt habt ihr, wie gesagt, das erste Album draußen, ihr tut jetzt gerade?
Ja,
also richtig. Oder?
Ja, so richtig,
Mini-Norddeutschland-Tour halt mit. Also wir haben jetzt in Braunschweig unseren Release gespielt, haben am nächsten Abend in Halberstadt gespielt und sind heute in Berlin, morgen in Potsdam, übermorgen in Halle und nächstes Wochenende spielen wir nochmal in Osnabrück.
Dann ist im April erstmal ein bisschen Ruhe angesagt und im Mai kommen dann noch 2 oder 3 Termine, glaube ich. Und dann ist erstmal gut. Dann kommen die Sommermonate, dann mal gucken. Wir warten noch auf ein paar Festivalantworten. Das dauert ja immer Ewigkeiten. Lamme Open Air spielen wir dann nochmal in Braunschweig. Und dann kommen die Herbstmonate. Also richtig Überblick, was danach kommt, habe ich gerade nicht. Jetzt, die Tour geht auf jeden Fall bis Ende Mai, kann man sagen. Und dann ist erstmal durch, genau.
Wenn euch das jetzt so alles überlegt, was wollt ihr erreichen am Ende? Wo wollt ihr sein?
Wir wollen einfach Spaß haben, ey. Das ist wirklich der wichtigste Punkt, glaube ich, oder?
In jeder Stadt, die eine Bühne hat, einmal gespielt haben und ja. Mit den Leuten mal Kontakt gehabt haben und ein bisschen Resonanz so für unsere Musik bekommen einfach. Ob die nun negativ, positiv oder wie auch immer ist, ist völlig egal. Hauptsache, irgendjemand sagt mal was dazu, weil deswegen geht man ja raus auf eine Bühne.
So. Und schenkt uns dann 1 Million.
Ja.
Ich habe meinem Freund schon Porsche versprochen, das muss sein. Er hat gesagt, es muss. Inga, wenn du so viel Musik machst, dann musst du auch erfolgreich sein und mir einen Porsche schenken, hat er gesagt. Also, das ist ja Bescheid, ne?
Ja. Das ist ganz schön heftig. Und wie läuft's so auf dem Weg zum Porsche? Läuft gut oder?
Geil, wir haben heute schon 1 Euro für einen Button bekommen. Yeah! Hallo noch 1 Million Mal und es ist drin.
Wie ist es so? Habt ihr so das Gefühl, dass die Leute gerne Sachen dann kaufen nach dem Konzert? Das ist eher...
Das ist ganz merkwürdig, absolut abhängig von, ich weiß nicht, was für Faktoren. Also es gibt Abende, da reißen uns die Leute das aus der Hand. Auch teilweise, wenn du es gar nicht glaubst. So letztens war das irgendwie ein älteres Publikum und die haben uns CDs abgekauft ohne Ende. Und dann gibt es Tage oder Abende, wo die Leute abgehen ohne Ende und du verkaufst dann eine CD. Also das kommt Gott sei Dank nicht oft vor, aber es passiert wirklich. Und ich meine, im Endeffekt ist es mir dann auch egal, wenn die Leute halt Spaß gehabt haben und ich merke das und du hast im Gefühl, okay, die haben auch Bock, das nächste Mal zu kommen oder dann nochmal, dann ist es auch in Ordnung. Dann haben sie vielleicht dann Bock oder, ne, das ist ja schon mal viel wert. Aber das, was das Kaufverhalten an sich angeht, ist das wirklich absolut unberechenbar.
Wir machen das ja auch nicht fürs Geld.
Wir machen das für die Groupies.
Es ist ja auch viel, viel geiler, wenn irgendwie auch nur 10 Leute vor der Bühne stehen und total abgehen und du nachher gar keine CD verkaufst. Das ist mir das viel lieber, als wenn wir irgendwie bestuhltes Publikum haben und nachher 50 CDs verkauft haben. Ist mir das viel lieber, wenn die Leute ihren Spaß gehabt haben und... Weil wir sind halt einfach eine Live-Band und keine Studio-Band. Und es ist natürlich schön, wenn man noch so eine CD als Beiwerk halt hat bei dem Ganzen. Aber es geht halt natürlich immer um Live-Spielen und auf der Bühne stehen.
Absolut.
von dem Label vertrieben direkt?
Ja. Nein, nicht unser eigenes. Das ist Time Zone in Osnabrück. Das ist ein Label, das bundesweit viele Künstler im Vertrieb hat und da auch unter Vertrag. Die haben halt beides. Es gibt einmal das Label und einmal den Vertrieb. Und wir sind da im Vertrieb. Und deswegen auch überall erhältlich. Also man kann uns auch bei iTunes finden und wo man immer man auch möchte. Amazon geht auch. Oder der JPC, auch ein ganz toller Versandhandel. Kann man suchen, Call and Tommy, findet man CD. One of the Gang. Jetzt.
Kaufen.
keine Schleichwerbung.
Wie war das? Habt ihr einfach gesagt, hey, hier Leute, hier sind wir, wollt ihr nicht unsere CD so? Oder sind die auf euch zugekommen?
Time Zone?
Also so generell, wie ist es? Wie muss man sich das vorstellen? Das heißt ja mal, die Labels sind alle ganz groß und gigantisch und vielleicht gibt es die auch nicht mehr. Aber wie ist das genau abgelaufen?
Ich arbeite da.
Es läuft halt so. Viel über Kontakt.
Nein, also wirklich, nein, das sind halt gute Freunde, die dort sind. Ich habe da halt vor ein bisschen mehr als einem Jahr angefangen zu arbeiten. Hab denen aber gar nicht erzählt, dass ich eine Band habe, sondern ja, ist ja easy, du gibst einfach meinen Namen ein und zack, findest du ja alles über Menschen raus und dann kann ich es nicht lange geheim halten, dass ich auch in der Band spiele. Und das war dann ganz naheliegend. Die meinten halt schon von Anfang an zu mir, hier, wenn ihr mal ein Album rausbringt, dann kommt vorbei, weil sie es halt geil fanden. Und dann vertreiben wir das gerne. Und dementsprechend ist es dann so gekommen. Und das ist halt ganz toll, weil die Jungs, durch die haben wir halt in Osnabrück auch das Glück, dass viele Veranstalter uns dort gut und nett gesonnen sind. Und wir halt, die halt uns auch gut vertreten dort und unseren Namen ein bisschen durch die Gegend tragen. Ja. Liebe Grüße!
Lass mich
lieber grüßen! Ja. Oder nee.
Komm ich jetzt ins Fernsehen?
Wenn ihr aus welchen Gründen noch immer gezwungen werdet, euren Musikstil zu ändern, komplett.
Ihr dürftet nicht mehr das spielen, was ihr jetzt gerade spielt. Was würdet ihr dann spielen?
Schlager.
Schlager. Ja, auf jeden Fall. Ohne Scheiß. Schlager. Oder Schlager-Elektro wäre auch geil. Also irgendwas abgefahren. Ich glaube, Schlager wäre am lustigsten, weil da kannst du halt ordentlich verarschen. So auf Heinum-Art irgendwie vielleicht.
Gibt es noch was, was ihr in die Musik noch reinbringen wollt? So was ihr, wo ihr jetzt dachtet, ah, könnte man doch noch vielleicht in die Richtung ein bisschen?
Es gibt halt immer die Möglichkeit. Vielleicht noch ein bisschen mehr Ska, denkst du dir manchmal, ein bisschen mehr Punk, aber wir sind ja ehrlich gesagt so offen und es ergibt sich ja immer irgendwas. Jetzt mit dem neuen Album haben wir ja bei dir De Los Muertos zum Beispiel auch ein bisschen Surf mit drin. Surf. Und es, ne, es ergibt sich halt. Wir sind da jetzt nicht, dass wir sagen, das muss, sondern alles kann, nichts muss. Mal schauen, was sich ergibt. Vielleicht ist ja das nächste Mal auch ein Schlager mit dabei.
Gibt's schon fürs nächste so Planung und hast du nicht gesehen? Oder?
Das nächste Album?
Ja.
Ja, es wird eins kommen. Das steht fest. Nee, die Planung ist noch nicht. Also wir haben ja das neue jetzt gerade erst raus. Und wir müssen dann erstmal neue Songs schreiben. Es wäre halt schön, wenn wir Ende des Jahres mal anfangen könnten, dann wieder was zu machen. Aber bis dahin ist erstmal Live-Spielen angesagt. Weil es war, wie gesagt, auch, es ist halt sehr Zeit und Nerven aufreibend sowas und da braucht man dann auch dazwischen dann mal eine kurze Pause, wo man ein bisschen atmen kann. Und das tun, was man am liebsten macht, und zwar live spielen. Ne? Ja.
Könnt ihr euch schon gegenseitig noch ab nach den Monaten in der, im Studio und nach dem vierstündigen im Auto sitzen, weil irgendwas gesperrt ist? Und oder
6,5.
Berlin-Braunschweig, 6,5 Stunden, der neue Rekord. Nein, also das ist halt, man muss es halt nicht so sehen, dass wir uns ja nur im Proberaum sehen, sondern man trifft sich ja halt auch so die ganze Zeit. Das ist halt deswegen, ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, der irgendwie 3-4 Mal in der Woche halt irgendwie seine Freunde sieht und so ist es dann halt auch. Natürlich gehen einem die Leute irgendwann mal auf den Sack. Das ist, glaube ich, ganz normal halt. Das ist einfach mit jedem so und weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nichts anderes bei uns als bei allen anderen auch. Und wir können uns trotzdem noch guten Gewissens in die Augen schauen und sagen, wir mögen uns trotzdem noch.
Oh, das hast du jetzt aber schön gesagt.
Marco plädiert hier immer für ganz viel Bandsex, damit sowas immer gut wird. bisher...
wir lassen das aber.
Ja, wir lassen das. Er ist der Einzige, der dafür plädiert. Wir kommen auch so gut miteinander klar. Ja, Lili, wie hat es dir denn überhaupt gefallen?
Ich fand's gut.
Du fandest es gut?
Ich bin leider nicht so ein Tänzer. Alleintänzer.
Das habe ich gemerkt.
Das hast du gemerkt, ich weiß.
Aber ey, genau das meine ich. Ich gehe halt dann mal rein und nehme die Leute an die Hand und versuch's halt ein bisschen, ne?
Es ist ja auch immer das Problem einfach. Ne? Du stehst dann da alleine, keiner tanzt und dann will man sich halt auch nicht alleine vor die Bühne stellen. Ne? Und deswegen ist es halt immer ganz gut, einfach Leute dabei zu haben, zwei, drei selber mitbringen, die halt einfach nur sich vor die Bühne stellen. Also wir haben das, glaube ich, ein oder zweimal gehabt bisher, wo zwei Freundinnen dabei waren, so, die sich dann dahingestellt haben und die halt einfach losgetanzt haben ab dem ersten Song und dann hat es plötzlich funktioniert, weil dann stehen da zwei Frauen vor der Bühne, die, ne, und dann ist erstmal sozusagen die Männerwelt
lecker Mädchen da. Da tanzen wir mal ein bisschen.
Mal wieder zur Band dazu.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Motto des Albums gewesen, deswegen heißt es ja auch One of the Gang, weil irgendwie...
Mädchen tanzen oder was?
Nein. Weil du gesagt hast, die gehören zur Band dazu. Weil irgendwie gehören alle möglichen Leute zur Band dazu. Man findet zum Beispiel im Booklet halt einfach ganz, ganz viele Fotos, wo nicht wir drauf, also wir, wo wir natürlich auch drauf sind so, aber wo halt auch ganz viele andere Leute drauf sind, die halt zu diesem Kreis von Musikern und Leuten gehören, die irgendwie uns supporten, uns helfen mit, was weiß ich, Fotos bei Konzerten machen, mit uns Videos drehen, so wie das Video, was wir jetzt gerade gemacht haben. Und so weiter einfach. Die gehören halt alle dazu und wir wollten halt versuchen, so ein bisschen das Album durch dieses Design den Leuten halt zu widmen, die uns halt die ganze Zeit so unterstützt haben und nie irgendwas dafür verlangt haben. So
aber das
ungefähr.
Ist nicht nur das, das heißt ja One of the Gang und mit The Gang sind halt diese Leute gemeint, die wir bisher dabei hatten. Aber es ist uns halt wichtig, dass es ist nun mal so eine Band lebt nicht dadurch, dass wir jetzt fünf einfach nur Musik machen, sondern dadurch, dass wir halt Freunde, Fans und Supporter auch hast. So in diesem Fall bist du zum Beispiel quasi jetzt auch part of the gang. Ja, es ist einfach so, weil wir dich jetzt kennen, wir können ganz normal miteinander reden, haben unseren Spaß, was auch immer ein Konzert und vielleicht sieht man sich nochmal wieder. So, und das ist halt dieser Punkt, dass, dass Leute, die zum Beispiel jetzt auch zu unserem Konzert kommen, die uns kennen, Freunde oder so, ne? Die sind halt auch part of the gang und die tanzen dann mit uns und sorgen dafür, dass wir einen tollen Abend haben, dass alle anderen auch einen tollen Abend haben. Und das sagt es eigentlich auch aus.
Wie ist der Fisch aufs Cover gekommen?
Das ist, es gibt einen Club in Braunschweig, das heißt Tegtmeier. Und im Tegtmeier hängen ein paar unserer Bandmitglieder sehr häufig rum und trinken gerne.
Ja, und dadurch kennen wir halt einfach so die Leute, die da immer rumhängen und so und haben dann im Endeffekt die Fotos, also ein paar Fotos halt da gemacht und so diese Porträtfotos, die man im Booklet findet. Und es gibt dort ein Aquarium an einer kleinen Sitzecke, wo auch das Gruppenbild entstanden ist. Und da gibt es mittlerweile nur noch einen einzigen Fisch drin.
Das ist dieser Goldfisch. Und man muss sagen, dieser Goldfisch ist ein echter, also wie sagt man, waschechter Punkrockfisch. Goldfische überleben, das hat er uns nämlich erzählt. Also der Fisch heißt schon mal Mr. Fisch, was ja schon mal geil ist, ne? Also Punkrock. Und normalerweise werden ja so Goldfische vielleicht so 7 Jahre oder sowas, meint er irgendwie. Und der lebt seit 15 Jahren und niemand weiß wieso, weil dieses Ding wird niemals sauber gemacht. Es finden Konzerte vor diesem Aquarium statt. Die Leute rauchen, Leute trinken. Also weißt du, er ist mitten in der Kneipe und schwimmt da fröhlich vor sich hin. Er hat das Shooting mit uns überlebt. So, ne? Und ich meine, deswegen musste diesem Fisch halt mal was gewidmet werden. Und da dachten wir uns, machen wir das doch mal. Jetzt ist Mr. Fisch für immer verewigt.
Eventuell. Wir arbeiten an neuen Songmaterial und vielleicht kriegt dann auch der Fisch.
Wir haben ja jetzt Emma, ne? In Emma, ein Song von uns geht es schon um eine Ente. Vielleicht könnte das nächste irgendwie Mr. Fisch werden oder so. Blub, 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 blub.
Dann halten wir ein Kazoo ins Wasser.
Ja, geile Idee.
Ja.
Der Fisch oder das Kazoo?
Das Kazoo, den Fisch.
Achso, ja. Wir hatten sogar eine Kamera ins Aquarium gepackt und von dort aus Fotos gemacht. Das ist jetzt kein Witz, es war so eine wasserdichte Kamera. Der hat schon eine Menge mitgemacht.
Ja, kann sein Freund Nemo bestimmt viel erzählen.
Ja, wenn er welche da drin hatte.
Hat er mal welche gehabt?
Ich glaube schon. Ich glaube, es sind nur noch so ein paar kleine Minifische mit drin.
Nee.
Echt nicht?
Das ist der letzte.
Aber da ist eine Totenkopfstatue drin. Vielleicht redet er mit der ja immer. Und ein Heineken-Schild. Vielleicht ist das doch irgendwie. Wer weiß, mit wem Fische so reden, ey. Keine Ahnung.
Ich glaube, Fische reden nicht.
Anja, Fantasie ist auch nicht so dein Ding, ne? Nein, we love each other. Komm, yeah. Ben text nachher, ne? Also Bescheid. Ja.
Sehr gut.
Ede.
Ja. Jetzt auch das ganze Notizbuch nichts mehr.
Weihnachtliche Gerüche.
Weihnachtliche
Gerüche? Was steht
Nein.
da? Glück. Oh. Nächtliches Glück.
Rechtliche Gründe, das habe ich schon gefragt, was ihr spielen würdet. Ihr würdet Schlager spielen.
Ah.
Ich habe hier noch so Sachen wie, ob es was gibt, womit ihr nicht zufrieden wart beim Album. Wo ihr sagt, da hatten wir nicht genug Zeit.
Ja, ich glaube, das gibt es immer. Ohne Witz. Also, deswegen gibt es ja auch Bands, die 5 Jahre. Wie lange hat nochmal Axl Rose für das eine Album gemacht? 20 Jahre oder so?
Ziemlich lange.
Ja, und das hätten wir bestimmt auch machen können.
Man kann ja immer noch alles irgendwie nochmal anders oder besser oder so machen, aber. Letzten Endes musst du einen Schnitt machen, genau. Und also ich muss sagen, wenn ich mir das Album anhöre, sage ich nicht, ach, das könnte man ja jetzt doch ganz anders machen oder so. Klar, vielleicht fällt einem irgendwann nochmal auch zu den Liedern was ein. Einige von den Songs haben wir auch wirklich sehr kurz, bevor die Aufnahmen so gestartet sind, erst geschrieben. Und trotzdem würde ich sagen, die waren schon gut so, wie sie waren.
Also ich glaube, das ist einfach, liegt... ist ganz normal, dass jeder irgendwie perfektionistisch da irgendwie rangeht und klar, ich finde da hin und wieder einen Ton, den hätte ich gern anders gemacht oder hier und da vielleicht so ein bisschen, aber im Endeffekt ist es halt einfach so, du musst irgendwann sagen, so jetzt ist gut, alles in allem ist es gut und ich bin damit super zufrieden, aber ich glaube, wenn es irgendwie zu dem Tag kommt, dass man sagt, wir sind so mega geil, perfekt, da geht gar nicht mehr, dann ist es vorbei. Ich glaube, so eine gesunde Selbstkritik ist immer ganz wichtig und perfekt kannst du es, glaube ich, nur machen, wenn du Axl Rose bist, 10 Millionen Dollar hast und 20 Jahre Zeit. Und dann kommt sowas, nee, warte, dann macht man es auch nicht perfekt. Dann macht man es halt wie Axl Rose mit seinem letzten Album. Ja.
Und dann steht man bei Starbucks und wird da verkauft.
Ja. Oh, ist das so?
Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Ja. Das ist so, guck mal, Axl Rose, neues Album.
Ja, Ramschung, ja.
Aber hier, ne? Ich bin ja, also nicht falsch verstehen, ich mag Guns N' Roses, ich bin Guns N' Roses-Fan.
Es ist aber auch was anderes, oder?
Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, dass so die Sache so Sweet Child of Mine, so das so,
ja, ne?
Das ist noch anders, als wenn der jetzt Musik macht.
Ja. Naja, richtig.
Damals genau war so noch nicht so verdorben.
Ich weiß nicht, ich habe Slash auf dem Super Bowl nicht gesehen, aber...
Das habe ich auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Das
Einzige, was er wahrscheinlich hat, ist die Haare.
Ey, ich meine, also der Song ist zwar extrem geil, aber er hat einen Song mit Fergie gemacht. So, ich finde, das sagt mir einfach schon alles. Ich mag diese Frau überhaupt gar nicht. Der Song ist scheiß geil. Die hört sich auf einmal voll anders an. Als ich den das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, das ist sie nicht. Das ist sie nicht. Das ist sie hundertprozentig nicht. Aber das ist geil. Aber ich weiß nicht, ist jetzt halt ein Hollywood-Rockstar. So, das ist aber...
Das ist immer krass, ach, wie sich das so verändert. Ich weiß nicht, die... Was war das? Wie heißt die denn? Wo Fergie drin spielt.
Black Eyed Peas.
Genau, Black Eyed Peas. Die haben wir das erste Album, war ja irgendwie total geil.
Ey, das erste Album, das war grandios. Das war die Zeit, ich habe mal eine ganz kurze Phase gehabt, wo ich auch so ein bisschen in die Hip-Hop-Richtung halt gehört habe.
Nein, wir sind nicht so offen. Weltoffen.
Aber da fand ich das noch auch cool. Also, aber dann irgendwann wurde das halt ein bisschen zu poppig und war dann halt was völlig anderes. Ich kann das auch verstehen, dass manchmal sich Musiker einfach weiterentwickeln und sonst irgendwas. Warum auch immer. aber dann ist es aber auch, glaube ich, ganz normal, dass irgendwann sich die Fans dann vielleicht doch umorientieren oder so, wenn die Wandlung halt zu groß ist. So. Deswegen, ich meine, wer weiß, wie das bei uns irgendwann passiert. Halt, vielleicht machen wir ja, miesen Techno oder in drei Alben bei. Vielleicht dann doch Death Metal oder keine Ahnung, ich bin da allem offen.
Also ich habe mich ja schon mal, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, letztes Jahr auf der Maiwoche in Osnabrück war ich ja schon Hip-Hop-DJ. Ne? Da war Otis Maha, sehr geiler Rapper, aus Hamburg, hat dann da Mucke gemacht und da stand ich im Hintergrund und hab schön auf Play und Stopp gedrückt. Das war ziemlich geil. Also Rap kann ich schon mal, Leute. Das kann ich auch machen. Du rappst, Anja tanzt, ich mach den DJ. Deal.
Macht ihr dann noch die Musik, die ihr selbst hört? Oder ist das komplett anders? Weil du meinst jetzt Hip-Hop, gehst du dann nach Hause?
Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile höre ich überhaupt keinen Hip-Hop mehr und höre in letzter Zeit sehr viel Melodycore halt. Also das ist eher die härtere Schiene, die ich selber halt sehr geil finde so. Und das, aber es deckt sich trotzdem mit dem, was wir machen halt. Also es ist halt von Punkrock über Rock, Ska, Melodycore oder halt auch Metal-Sachen, die mich halt einfach interessieren so. Aber halt auch einfach durch die Bank weg viel Sachen.
Bei mir deckt es auch ungefähr die Bandbreite ab. Also es sind halt ein paar Sachen, die machen wir jetzt nicht, die ich auch selber höre. Aber das, was wir machen, es ist nicht so, dass ich das nicht höre. Ich höre aber noch ein bisschen mehr. Also, ne? Aber insgesamt passt es auf jeden Fall. Ich bin im Punkrock sozialisiert worden. Hab dann, ja, so nennt man das, wenn man damit groß geworden ist, Anja. Ja? Ne? In der Neuzeit? Doch, doch. Nach dem Mauerfall. Und ja, das passt halt irgendwie noch. Also danach habe ich noch vieles anderen Kram gehört, ne? Wie es halt immer so ist. In einer Teenie-Zeit versucht man ja immer mal die Richtung und die Richtung. Und das, was wir jetzt machen, passt. Da höre ich höre auch gerne selber unsere Sachen.
Ja?
Ja.
Wird man nicht irgendwann von dem müde?
Ja. Aber nicht immer. Also ich meine, man kann ja von allem müde werden, ne? Ich glaube, es ist bei jeder CD so, wenn man sie 100 Mal hintereinander gehört hat, dass sie irgendwann scheiße ist. Langweilig, erstmal. Aber nö. Es ist für mich immer noch was anderes. Wenn ich selber auf der Bühne stehe oder wir selber Musik machen, dann höre ich mich ja nicht, sondern dann ist es ja in der Situation, Arbeit ist, will ich jetzt nicht sagen, aber.
Ja, aber man ist ja aktiv daran dann beteiligt. Das ist ja nicht so, man konsumiert das ja in dem Moment nicht, sondern man schafft es ja.
Und das dann nochmal selber zu hören, ist dann natürlich eine ganz andere Sache nochmal. Das ist wirklich ein bisschen von außen weg. Von objektiver vielleicht.
Ist es also noch nicht Arbeit, sondern immer noch Spaß.
Klar. Ich hoffe, dass das auch niemals Arbeit wird. Also wirklich, das muss man sich bei dem Ganzen auf jeden Fall behalten. So, dass es einfach der Spaß ist, auf der Bühne zu stehen und sich tot zu schwitzen und zu bewegen dazu und so. Also ich glaube,
aber
das wird.
Es ist auch Arbeit und viel Spaß.
Ja, na klar, natürlich. Also ich will auch nicht sagen, dass es halt jetzt irgendwie uns keine Arbeit macht, das Ganze, aber das steht absolut nicht im Vordergrund. Also ich würde das jetzt nicht als meine Arbeit bezeichnen, in dem Sinne so. Und gerade auch, ich glaube auch nicht, dass mir das irgendwann mal langweilig wird, gerade auch aus dem Grund, dass wir total viele verschiedene Musikstile einfach in der Call-and-Tommy-Musik, sage ich jetzt mal, vereinen einfach. Und deswegen glaube ich mir nicht, dass es irgendwann da kommt, dass wir denken so, okay, jetzt haben wir irgendwie schon den 20. Song gemacht, der irgendwie Rockmusik ist und sich anhört wie der erste. Kann ich mir nicht vorstellen.
Also wenn es Arbeit wäre, wäre es ganz schön eine scheiße bezahlte Arbeit. Muss man ja auch mal sagen. Ne? Ich glaube, dann würden wir das auch nicht machen. Ja. Das ist eine schwere Frage. Also nur spielen alleine, ich weiß nicht. Also prinzipiell ist es so ein riskantes Ding. Ich glaube, für sich selber zu sagen, das funktioniert halt so nicht. Du kannst nicht erfolgreich sein und dann irgendwann sagen, so jetzt mache ich das und dann direkt davon leben können. Das funktioniert nicht, sondern du musst halt zu einem Zeitpunkt sagen, ich widme mich jetzt dem voll und ganz und mache das hauptberuflich, indem du noch keine Sicherheit hast, dass es funktioniert. Ne? Weil es halt wirklich sehr zeitaufwendig ist. Und ehrlich gesagt ist mir das, mir persönlich, zu riskant. Und deswegen liebe ich Musik. Ich will das weiterhin immer zeitintensiv nebenher machen, so viel wie es geht. Aber um es wirklich hauptberuflich zu machen, bin ich, glaube ich, ein bisschen zu sehr Schisser. Und ich glaube, wir sind uns da alle ziemlich einig, dass wir das nicht den Spaß daran verlieren möchten. Und der kann, glaube ich, also ich glaube, sobald es darum geht, dass du halt dein Essen davon bezahlen musst, dann ist da so ein Druck hinter, dass das vielleicht auch einmal nicht mehr funktioniert, dass du eine Blockade hast. Und das Risiko möchte man ja nicht unbedingt eingehen.
Dabei klingt es immer so romantisch.
Ja, es klingt total
definitiv
romantisch.
Also das ist eine total Super Vorstellung natürlich. Ich fange jetzt an, ein Instrument zu spielen und dann werde ich auch irgendwann ganz gut da dran und denke mir dann plötzlich, weil ich irgendwie Nachbar XY mal was vorgespielt habe und der das ganz gut findet, dann denke ich plötzlich, ich kann da jetzt irgendwie Millionen mit verdienen und alle Leute mit begeistern. Und ich meine, es ist natürlich immer so eine schöne Vorstellung, aber es ist halt einfach nicht so. Also das wird halt nicht funktionieren. Ja.
Heutzutage kann ja auch davon wirklich fast niemand mehr leben. Selbst wenn du ja gut gebucht bist und was weiß ich, deine 50 Konzerte im Jahr spielst, dann hast du einen guten Nebenverdienst, aber du hast noch nicht genug, um davon wirklich dein Leben zu bezahlen, geschweige denn noch die Aufnahmekosten, die du hast und den ganzen, du kriegst ja nicht nur Geld rein, sondern musst ja auch Geld ausgeben dafür. Also insgesamt, wenn du das hauptberuflich machen willst, ist das wirklich einfach ein Risikogeschäft. Und das kann man machen, ich glaube, wenn wir absehen könnten, oder wenn wir eine Sicherheit hätten, ja, es würde funktionieren und wir könnten dann davon leben, würden wir es bestimmt machen, aber diese Sicherheit hast du halt einfach nicht. Und die hat heutzutage auch niemand mehr. Und ich habe den größten Respekt vor Leuten, die das machen, weiß aber auch, wie es, oder kann mir gut vorstellen, wie es denen geht in den Situationen, wo die echt zu Hause sitzen und nicht wissen, scheiße, wie bezahle ich jetzt meine Miete. Und das ist vielleicht total romantisch, aber dann bin ich vielleicht ein bisschen zu wenig romantisch, um das machen zu können.
Ich glaube, das hat sich erst in den letzten Jahren so entwickelt, dass es nicht mehr geht.
Ja, naja. Ich glaube, es ist seit so, in den 90ern war es ja noch eine ganz andere Geschichte, da haben die Leute ja richtig viel gekauft an CDs, da haben die Labels auch noch mehr Kohle ausgegeben. Mittlerweile seit den 2000ern kannst du vergessen, also das ist, da, seitdem ist es wirklich, es war ja schon immer a long way to the top, if you want to rock and roll, aber es ist immer schwerer geworden und gerade hier in Deutschland ist es halt ein hartes Pflaster, kaum jemand kauft noch CDs. Die Konzerte sind leider auch tatsächlich immer seltener sehr gut besucht. Und deswegen ist es einfach eine Risikosache. Ne? Ja. Es wissen leider viele nicht. Es gibt noch genug Musiker, die glauben wirklich noch, es läuft so. Du kommst, kriegst einen Vertrag, bringst dir eine CD raus, zack, boom, kannst du dein Leben damit verdienen. Aber selbst sehr gute, den kann man als Beispiel nehmen. Mir fällt gerade niemand so direkt ein, aber es gibt viele Bands, nee, Jennifer Rostock zum Beispiel, das ist eine Band, die ist gut gebucht, jeder von denen arbeitet nebenbei. Das ist nicht so, als ob die das hauptberuflich machen würden. Das ist für die eine gute Einnahmequelle, die sie nebenbei haben, aber jeder braucht seinen geregelten Job noch nebenbei. So, und wenn man sich das anguckt, dann weiß man ungefähr, was das bedeutet, wenn man sagt, möchtest du das hauptberuflich machen? Wie? So, ne?
Ist aber cool, wenn man auch einen Job hat, der so viel Urlaub
hat. Ja, das ist, kommt auch dazu.
Ich kann mir vorstellen, dass da viel Zeit reingeht.
Ja, das kommt dann dazu, ne? Also brauchst du halt einen netten Chef und so.
Ist es, glaubt ihr, das verändert sich nochmal? Oder geht es jetzt immer noch bergab, immer weiter, immer weiter?
Ich glaube, das hat sich jetzt auf ein normales Level gebracht. Es gab früher in den 50ern oder so, wenn das losging mit der Musikbranche, da haben die Leute schon nicht viel damit verdient. Also die Musiker, die Labels und so haben sich alle tot verdient, die Musiker haben nichts verdient. Dann irgendwann ging es in eine andere Richtung. Da haben, okay, die Labels und die alle, die haben immer am meisten verdient. Und die Musiker aber dann irgendwann auch immer besser. Irgendwann war es nicht mehr normal im Vergleich zu anderen Jobs. Und ich glaube, mittlerweile ist es auf einem normalen Level. Es ist ja in keinem Job so easy. Und das ist mittlerweile im Musikgeschäft auch so. Ich glaube nicht, dass da nochmal der große Hype kommt, dass du sagen kannst, ja, ey, Musiker werden und Kohle verdienen ist voll leicht. Aber ja, ist ja auch nicht so schlimm.
Willst du zu YouTube hoch und dann,
Und dann ist gut.
Schickst du zu Justin Bieber und dann hast du es geschafft.
Zu Justin Bieber, ja, geile Idee. Komm, André, einmal die Haare ins Gesicht. Dann, la, 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 la.
Das machen wir. Wir schicken unser Video zu Justin Bieber und der macht das dann für uns.
Oh, nee.
Es läuft.
Ja.
Auch wenn es dann so einfach wäre.
Aber ich glaube, es hilft echt. Also ich glaube, wenn du von anderen, ich habe letztens erst gelesen, wenn große Musiker irgendwie auf sozialen Netzwerken, Twitter oder Facebook oder sonst was, Videos posten von anderen unbekannten Musikern oder den Namen nennen, dann gibt es auf einmal einen riesen Hype. Das war jetzt bei fünf Top-Singles, die letztes Jahr verkauft wurden, sind alle, oder Newcomer-Singles, das sind alle auf diesem Weg bekannt geworden. Das ist krass, oder?
Okay.
Also wir brauchen im Prinzip nur irgendeinen US-Top-Superstar, Justin Bieber, der uns postet auf Twitter. Und zack, können wir damit leben.
Das Problem ist, wenn er eure Website postet, ist sie dann erstmal weg vom Fenster, weil alle Leute dahin.
Ja. YouTube.
Die drei Top-Leute mit den Top-Twitter-Followern sind, glaube ich, Justin Bieber, Nicki Minaj, noch eine irgendwie YouTube und dann kommt Barack Obama und dann geht's um.
Echt?
Okay.
Wir sind ja übrigens auch bei Facebook. www.facebook.com/ColinTommy.
Habt ihr auch ein MySpace?
Wir haben, ja. Na klar. Nee, ohne Witz. Also bei MySpace ist zwar kaum noch jemand, aber viele Veranstalter erwarten das. Du kannst dich bei manchen Festivals und so auch nur mit MySpace-Adressen bewerben. Es gibt auch noch Veranstalter, die wollen keine E-Mails, die lesen ihre E-Mails nicht. Die kannst du nur anrufen oder dem was per Post schicken.
Ja. Glaubst du, dass das auch ein Grund sein könnte dafür, dass es ein bisschen Schwierigkeiten gibt in dem ganzen Ding?
Also das macht es auf jeden Fall total schwierig, überhaupt Auftritte zu bekommen. Du musst dir halt vorstellen, als Veranstalter bekommst du am Tag wahrscheinlich 50 Anfragen von irgendwelchen Bands, bekommst Demos zugeschickt, E-Mails und sonst irgendwas. Und da hast du überhaupt gar nicht die Möglichkeit, außer du stellst eine Vollzeitkraft ein, die den ganzen Tag nur CDs durchhört. Da hast du gar nicht die Möglichkeit, irgendwie alles zu hören und zu machen und zu tun. Und wenn du dann halt irgendwie als kleine regionale Band halt nach, was weiß ich, in die nächste größere Stadt halt irgendwie eine E-Mail schreibst zu irgendeinem Club, da kann man nicht davon ausgehen, dass man nur wegen einer E-Mail dann plötzlich da einen Auftritt bekommt. Das geht halt einfach mittlerweile nicht mehr. Und das ist halt, auch wenn das Internet große Möglichkeiten für Bands gebracht hat, hat es da auf jeden Fall eine sehr negative Seite. So. Ja, ja, klar. Also weil es halt einfach jedem die Möglichkeit gibt, was gut ist, aber halt auch wieder die Kehrseite hat, dass dadurch, dass jeder die Möglichkeit hat, dass man in der Masse einfach untergeht. So.
Untergehen kann. Also es ist halt einfach mit noch mehr Arbeit verbunden, jetzt wahrgenommen zu werden. Eine E-Mail oder sowas reicht halt nicht. Du musst dich da auch hinterklemmen und am Ball bleiben und dann auch mal das Telefon in die Hand nehmen, 2-3 Mal. Und auch halt, ne, wie gesagt, halt ein bisschen mehr arbeiten. Es funktioniert nicht so einfach.
Vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn es ja. Diese Stärke überlebt. Ne?
Ja, ja. Selektion. Also,
Selektion, natürliche Selektion. Und, dass du das noch mit drin hast, den Faktor, dass du halt die Leute, die dann wirklich kommen.
Wir fressen euch!
Also ich weiß, ich finde halt, es ist zwiespältig. Es ist auf der einen Seite, na klar, ist es toll, dass so Leute, die halt wirklich sich den Arsch aufreißen, dafür belohnt werden, weil das ist so. Andererseits ist es aber auch so, dass du dadurch viele sehr, sehr gute Bands einfach, du nichts von denen mitbekommst, weil die nicht die Zeit vielleicht dafür haben oder nicht die Mittel, um einfach sich da so hinterzusetzen.
Weil sie nicht bei Twitter geteilt wurden.
Ja, ja. Justin Bieber ist schuld. Und Nicki Minaj und die andere komische. Ja.
Oh, alright, das sind jetzt 42 Minuten.
Da wird sich was draus machen, Leute.
Schneid dir die Scheiße raus.
Also alles, was andere gesagt hat, bitte weg.
Ja, danke.
Natürlich.
Ja.
Kein Problem.
Wir lieben uns natürlich alle. And we love you. Berlin City. Yeah.